Hallo, mein Name ist Jannika Hecht. Ich begrüße euch zu einem Gespräch, das ich heute mit Carsten Ohrmann führe, der hier vor mir sitzt. Hallo Carsten.
Hallo Jannika, grüße dich.
Wir befinden uns hier auf der Buchmesse. Carsten Ohrmann ist Coach und Unternehmensberater und ist hier auf der Buchmesse unterwegs und hat auch noch mit den United Nations zu tun. Wie das alles zusammenpasst, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Carsten, du hast nämlich einen Stand der UN entdeckt, der dich nochmal zum Denken angeregt hat, weil du dich auch damit schon mal beschäftigt hast. Da sind nämlich die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zu sehen. Beschreib mal kurz, worum es da geht.
Also nur, dass es nicht so heißt, ich hätte was wirklich mit der UN zu tun. Also habe ich nicht offiziell, aber ich habe
kein offizieller Vertreter.
Nein, ich bin kein offizieller UN-Vertreter. Ich trage nichts Blaues, auch keinen Blauhelm oder so etwas. Also ich bin einfach erinnert worden. Ich bin hier über die Buchmesse gelaufen und habe diesen Stand gesehen, von wo diese 17, wie man im Englischen sagt, UN Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN sind. Und das hat mich so erinnert. Ich betrachte das so, als so eine Art Sammelsurium, so eine Art Inventar der größten Probleme und Herausforderungen, die wir im Moment auf der Welt haben.
Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Was gehört denn da dazu?
Ja, also zum Beispiel, das erste ist No Poverty, also keine Armut oder auch kein Hunger. Mhm. Dann geht es darum, sauberes Wasser zu haben. Mhm. Dann geht es darum, Gender Equality. Es geht um Education, also um Ausbildung und dass Leute Bildung halt bekommen. Mhm. Es geht darum, dass wir nachhaltig oder ich sag mal vernünftig konsumieren und produzieren. Mhm. Es geht darum, dass das Leben auf dem Land und das Leben im Wasser geschützt wird. Das heißt, wir haben wirklich Umweltthemen, wir haben soziale Themen, wir haben Ungerechtigkeitsthemen, die alle in diesem UN Sustainable Development Dokument zusammengefasst sind, was 2015 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich diesen Stand gerade auf der Buchmesse anschaut, das ist total schön gemacht. Ne? Es sind bunte Kacheln, die das total greifbar machen. Ja. Und es ist eine sehr gelungene Art der Kommunikation, was darzustellen, was mal eben die ganze Welt betrifft. Ne?
Ja, und es ist schön gemacht. Es ist jetzt nicht nur für die Buchmesse so gemacht, sondern es ist halt seitdem diese Nachhaltigkeitsziele veröffentlicht wurden von der UN, ist dieses Erscheinungsbild gut. Und es ist auch ziemlich eingehend. Ich glaube aber trotzdem, dass uns so ein bisschen verloren geht zu verstehen, was da eigentlich an Dramatik, sage ich jetzt mal so, hinter diesen Zielen eigentlich steckt. Weil wenn wir das nicht erreichen, dann haben wir oder vor allen Dingen unsere nachfolgenden Generationen ein richtiges Problem. Ich meine, stellen wir uns das mal vor, es gibt dann vielleicht zukünftig kein sauberes Trinkwasser mehr.
Ja.
Oder ich meine, diese ganzen Umweltschutzthemen muss ich ja nicht rauf und runter beten. Ich meine, da gibt ja im Moment genügend Aufmerksamkeit auf diesen Sachen. Aber alles, was Hunger angeht, was Nahrungsversorgung von Menschen angeht, was Geld angeht, also die Ungleichverteilung von Geld und die Möglichkeiten, die Menschen haben. Ich glaube, dass das schon interessant ist, dass die UN als Institution erkannt hat, was dort an großen Problemen eigentlich im Moment auf die Menschheit zukommt.
Und ich finde auch, klar ist, die Vereinfachung läuft Gefahr, dass man die Tragweite nicht erkennt, aber bietet auch die Chance, erstmal zu kapieren, okay, warte mal, es sind ganz konkrete Probleme, es sind keine abstrakten Probleme irgendwo in Afrika, sondern sind sehr greifbar. Ne?
Und was ich dabei erschreckend finde, ist einfach die Tatsache, dass das wirklich große Probleme sind und dass man sich halt vorgenommen hat, oder man formuliert das so, es wäre wichtig, wenn wir diese Ziele bis 2030 erreichen würden. Das heißt also im Prinzip so in den nächsten 10, 11 Jahren oder so etwas. Wenn man sich aber dann mal anschaut, wie groß diese Ziele wirklich sind und wie schnell 10, 11 Jahre vorbei sind,
ich finde, es wäre schön, wenn wir würden, steckt ja schon so viel Konjunktiv.
Genau, da ist schon so viel Konjunktiv drin, dass man eigentlich, glaube ich, dort auch schon nicht mehr wirklich daran glaubt, dass es passiert. Ne?
Ja.
Und das hat mich halt auch zu dieser Frage bewogen, warum passiert das nicht?
Ja,
also warum tun wir uns so schwer? Wenn ich jetzt mal zum Beispiel diese Geschichte mit der Armut nehme oder diese Geschichte mit dem Hunger. Es ist nicht, dass wir zu wenig Geld auf dieser Welt hätten.
Ja.
Wir haben genug Geld. Es ist hat was mit der Verteilung des Geldes zu tun. Genauso ist es mit den Nahrungsmitteln. Wir hätten theoretisch auch genügend Nahrungsmittel. Es hat aber was mit der Verteilung zu tun. Und ich glaube, ich habe mir halt diese Frage gestellt, was sind die Auslöser? Warum fällt es uns so schwer, diese Ziele zu erreichen.
Ja.
Ja? Und für mich, da kann es natürlich jeder ein eigenes Meinungsbild so haben, aber für mich ist es so, dass es letztlich, glaube ich, mit unserer, ich sag mal, natürlich, mit unserer normalen Egozentrik zusammenhängt. Wir kümmern uns zuerst mal um uns selbst.
Mhm.
Ja? Und vielleicht kümmern wir uns auch um uns selbst in einer Art und Weise, dass wir halt mehr anhäufen, als wir vermeintlich wirklich jetzt gerade mal brauchen. Mhm. Das heißt, wir planen schon mal für die Zukunft. Das ist auch alles nicht verwerflich. Ich will das auch gar nicht ankreiden. Aber es passiert halt. Ne? Das heißt, wir sind sehr, sehr auf uns bedacht und gucken erstmal, dass wir uns selber optimieren. Und manche sind halt besser in der Lage, sich selbst zu optimieren als andere. Mhm. Und dadurch kommt halt dieses ganze Ungleichgewicht.
Ja, ja. Aber du hättest ja auch, wie ich weiß, ich meine, du läufst ja nicht grundlos an so einem Stand vorbei und er macht was mit dir, sondern du hast ja auch Ansätze, die Lösungsideen haben. Ne? Also du siehst ja auch ganz was ganz Offensichtliches dahinter, das 18. Ziel.
Ja, ich hab das mal vor ein paar Jahren bei einem Vortrag, den ich vor einer Gruppe von, ich glaube, 300 Studenten oder so etwas gehalten habe, habe ich das mal ein bisschen mit Augenzwinkern als ein 18. Sustainable Development Ziel aufgezeigt, weil diese Boxen, von denen du vorhin gesprochen hast, das sind ja im Moment 17 Boxen.
Ja, ja.
Und wenn man sich das auf diesen Displays von der UN mal anschaut, dann ist es immer so, das sind praktisch drei Reihen, oben sind 6, in der Mitte sind 6 und unten sind 5. So, und das heißt, da ist praktisch eine Fläche noch frei, wo man noch super eine 18. Box hinmachen kann. Und da habe ich dann damals gesagt, okay, ich hätte einen Vorschlag für eine 18. Box. Und diese 18. Box könnte uns dann dabei helfen, im Prinzip diese anderen 17 Ziele leichter zu erreichen.
Jetzt muss ich gerade was ganz Dämliches denken. Aus Marketing-Sicht wäre es ja ganz schwierig, wenn man ein paar der Ziele löst. Ne? Das lässt sich dann ganz schwer kacheln und sortieren.
Das ist total fürchterlich. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, die versteckte Intention ist von der Marketingagentur, diese Probleme weltweit nicht zu lösen, damit sie noch möglichst lange diese Kacheln produzieren können.
Wobei, wenn wir alle Probleme gelöst haben, würde ich mich gerne in der Marketingabteilung der UN bewerben. Also dann ist das ein geiler Job, glaube ich.
Das wäre dann auch gut. Ne? Also man kann das halt so und so rumdrehen. Also es kommt wirklich darauf an, ob man das jetzt, ob sich die Marketingabteilung jetzt selber optimieren möchte oder ob sie vielleicht auch wieder einen größeren Blick auf das Ganze hat.
Aber erzähl mir mal mehr zu dieser 18. Mit Augenzwinkern Kachel, weil es klingt total spannend, finde ich.
Ja, also ich habe mir halt überlegt, wo sind diese Zusammenhänge? Wo sind die Zusammenhänge zwischen dem, wie wir uns versuchen, persönlich zu verbessern und dem, was wir wirklich im Business an Problemen haben, aber auch dem, was wir an Herausforderungen in der Welt haben. Und durch meinen Hintergrund und durch diese Sachen, wo ich mich schon seit Jahren mit beschäftige, glaube ich halt mehr und mehr zu verstehen, dass Bewusstsein eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Ja.
Und zwar sogar auch naturwissenschaftlich, sage ich jetzt mal, in der Erklärung, wie unsere Welt überhaupt funktioniert. Also Bewusstsein ist wahrscheinlich wesentlich wichtiger, als wir das vermutlich bislang verstanden haben.
Ja.
Und wenn wir jetzt, es gibt ja viele Leute, die dann energetisch arbeiten oder die mit Affirmationen arbeiten. Das heißt, viele, gerade aus der alten Weisheitstradition und aus der Spiritualität heraus, gibt es ja viele Ideen, wo man das Bewusstsein nutzen kann, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, wir nutzen im Prinzip oder manche nutzen schon das Bewusstsein, um sich selber gut zu tun, um sich persönlich zu heilen, um sich glücklicher zu fühlen, weniger Stress zu haben und so weiter. Alles super, passiert heute schon. Was ich im Moment auch wahrnehme, ist, dass mehr und mehr nach außen getragen wird. Das heißt, wir sind im Moment dabei und nehmen diese Methoden auch schon teilweise mit in das Business mit hinein.
Ja.
Das heißt, da gibt es dann Manager, die meditieren morgens, damit sie am Tag weniger Stress empfinden.
Mhm.
Ja, also solche Dinge gibt es also durchaus. Das heißt, wir sind schon so, dass wir diese Methoden nutzen für uns selbst und auch schon im Business. Aber ich glaube, uns ist noch gar nicht so sehr klar, dass eine Bewusstseinsentwicklung auch dazu beitragen kann, dass wir diese größeren Ziele erreichen können. Einstein hat das mal so schön gesagt, man kann die Probleme nicht mit den gleichen Methoden lösen oder mit dem gleichen Denken lösen, was zu den Problemen geführt hat.
Ne?
Und so sehe ich das im Moment auch. Wir haben diese Probleme jetzt vor der Brust und müssen irgendwas damit machen. Und eine Möglichkeit wäre halt auch mal zu schauen, okay, wenn wir jetzt an unserem Bewusstsein arbeiten, vor allen Dingen an der Wahrnehmung der Getrenntheit, die wir ja haben, und sagen, vielleicht ist ja diese Wahrnehmung der Getrenntheit gar nicht so richtig. Und wenn man dann diese Getrenntheitswahrnehmung ein bisschen überwinden kann, dann merke ich plötzlich, dass die Grenze zwischen dir und mir vielleicht gar nicht so groß ist. Vielleicht ist die Grenze zwischen mir und jemandem, der irgendwo in Afrika lebt, auch gar nicht so groß, wie ich das vermeintlich wahrnehme. Vielleicht ist eine Grenze zwischen mir und irgendeinem Wildtier, was gerade kurz vor dem Aussterben ist, auch gar nicht letztlich so groß, wie ich das im Moment aus meiner kleinen Perspektive heraus wahrnehme. Ja. Und deswegen finde ich das einen ganz interessanten Denkansatz, mal zu sagen, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir irgendwann in 10 oder 20 Jahren unseren Kindern in der Schule beibringen, dass Bewusstsein eine wesentlich wichtigere Rolle spielt in unserer Existenz. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass man sagt, es ist ein Bewusstsein und wir, du, Janika, ich, Carsten, wir sind alles nur unterschiedliche Aspekte dieses einen Bewusstseins, dann haben wir in dieser ganzen Bewusstseinsgeschichte natürlich eine Verbindung.
Ja,
das heißt, ich sehe mich gar nicht mehr so sehr getrennt. Wenn ich mich jetzt nicht mehr so sehr getrennt fühle, kümmere ich mich ja auch mehr um dich. Ja? Das heißt, die Fürsorge und die Fürsorge oder Liebe oder wie auch immer, also meine Intention, mich um dich zu kümmern, ist natürlich ungleich größer. Mal angenommen, ich würde jetzt eine Krebsdiagnose bekommen oder ich würde mir ein Bein brechen.
Ja.
Das ist für mich natürlich der absolute Horror.
Ja.
Wenn es jetzt, du bist eine Freundin von mir, wenn dann du jetzt eine Krebsdiagnose bekommst oder dir ein Bein brichst, ist das auch noch schlimm für mich.
Ja. Ja.
Wenn sich jetzt irgendjemand, der da hinten gerade durch Halle 13 läuft oder was weiß ich, was hier alles für Hallen auf der Buchmesse gibt, also wenn da irgendjemand sich da hinten jetzt gerade eine Krebsdiagnose gefangen hat oder sich gerade das Bein bricht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ja eigentlich schon außen vor.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn irgendwo in China ein Sack Reis umfällt, interessiert mich das überhaupt nicht mehr.
Ja.
Das heißt, wenn irgendwo, was weiß ich nicht, durch schlechte Produktionsverhältnisse, Kinderarbeit, Tod und Teufel, Chemikalien in irgendwelche Flüsse, ich kriege das ja gar nicht mehr mit.
Ja.
Ja? Ich kriege es aber deshalb nicht mit, weil mir diese Verbundenheit fehlt.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir an der Stelle mal ein bisschen weiter herausarbeiten, dass das Bewusstsein eigentlich die Grundlage der Verbundenheit ist, und uns klar wird, dass Bewusstsein so eine wichtige Rolle spielt, dann merken wir auch, dass wir gar nicht so sehr getrennt sind.
Mhm.
Und dann kann man diese ganzen Ziele auch leichter erreichen, weil man nämlich diese Egozentrik überwindet.
Mhm. Das ist ein total spannender Ansatz. Das klingt aber nach dem großen Ganzen erstmal so runtergebrochen. Du hast gesagt, okay, wenn wir unseren Kindern in 10, 20 Jahren mal in der Schule beibringen, dass Bewusstsein irgendwie auch der Schlüssel sein kann. Wie sieht denn dieses Schulfachbewusstsein aus? Also wo muss man anfangen?
Also ich meine, letztlich ist ja diese Überlegung, wie die Welt funktioniert, ist ja eigentlich aus zwei Richtungen. Also man kann aus der Philosophie kommen.
Ja.
Die Philosophie kommt halt mit irgendwelchen Gedankenmodellen, wie das funktioniert. Oder man kann aus der Wissenschaft kommen, also Naturwissenschaften zum Beispiel. Und die Naturwissenschaften haben sich ja auch permanent weiterentwickelt.
Mhm.
Also ich sag mal, ich reite jetzt gar nicht auf dieser flachen Erde rum, das weiß jeder. Ja. Also mittlerweile wissen wir, dass die Erde nicht mehr rund ist, wobei es auch immer noch ein paar Leute gibt, die sagen, die Erde ist flach.
Ja. Aber ich frage mich, wie die bei der Überzeugung bleiben können. Aber
ja, aber das ist gut, das ist halt so. Ich meine, jeder hat ja auch seine eigene Schlussfolgerung zu ziehen.
Ja.
Ich will ja auch gar nichts predigen. Aber was ich sage ist, es entwickeln sich ja auch in der Wissenschaft immer neue Erkenntnisse. Ja? Zum Beispiel so etwas wie die Kontinentalplatten trifft, also dass sich die Kontinentalplatten verschieben.
Ja.
Das war früher überhaupt gar kein Thema. Erst als man gemerkt hat, okay, man kann das wirklich messen, weil die Instrumente genauer wurden, jetzt wissen wir das. Als ich neu in der Schule war, habe ich im Biologieunterricht gelernt, wir kommen mit einem Gehirn auf die Welt und das Ding ist fertig. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du dir die Hirnzellen wegsaufen kannst, dass du also praktisch nur noch Kapazität da oben verlierst. Heute wissen wir wissenschaftlich belegt, dass es so etwas wie Neuroplastizität gibt. Das heißt, wir können unser Gehirn praktisch die neuronalen Vernetzungen werden im Gehirn neu aufgebaut, wenn man halt bestimmte Dinge macht. Also die sagen, neurons that wire together, fire together.
Mhm.
Oder fire together, wire together. Mhm. Das heißt, die Neuronen, die zusammen funken, die wachsen auch irgendwann zusammen. Ich bringe das jetzt nur als Beispiele dafür, dass wir in der Wissenschaft permanent neue Erkenntnisse bekommen.
Ja.
Und wir haben jetzt gerade das Phänomen, dass es in der Wissenschaft bestimmte Dinge gibt, die gar nicht wirklich erklärbar sind. Die nennen das Anomalien. Das ist anormal, das ist nicht normal. Das heißt aber nur deshalb nicht normal, weil es nicht mit den normalen Theorien erklärbar ist.
Ja.
Ja? Das heißt, wir haben Phänomene, die auch nachweisbar sind, die dafür sprechen, dass wir wissenschaftlich immer mal wieder ein bisschen weiterdenken müssen. Und ich glaube, das ist das, was jetzt genau gerade passiert. Wir sind in der nächsten Phase einer wissenschaftlichen Revolution.
Mhm.
Das heißt, es wird nochmal ein vollständiges Umdenken geben. Ich sage nochmal, Erde ist nicht mehr flach, sondern Erde ist eine Kugel. Und sowas Ähnliches wird hier auch passieren. Ich glaube, wir werden innerhalb der nächsten paar Jahre, ich will mich jetzt nicht genau festlegen, aber es wird mehr und mehr klar werden, dass halt nicht Materie die Basis von allem ist, so wie wir das ja beigebracht bekommen haben, sondern dass eine Art von Bewusstsein oder Information, wie man das Kind jetzt nennt, sei mal dahingestellt, ja, aber irgendwie etwas Nicht-Materielles die Basis von allem sein könnte. Und dann wird es richtig spannend. Weil wenn dieses Nicht-Materielle die Basis von allem ist und wir nur Teil dieses Nicht-Materiellen sind, dann ist diese Verbundenheit eigentlich schon ein Naturgesetz.
Ja, ja. Ja.
Und wenn ich jetzt meinem Kind das beibringe, das ist einfach nur der Janika-Teil von diesem Bewusstsein, ich bin der Carsten-Teil von diesem Bewusstsein und da vorne laufen noch andere Teile über die Messe von diesem Bewusstsein, dann habe ich die Leute ganz, ganz anders eingeordnet.
Ja. Hältst du denn dann die 10, 20 Jahre, die du gerade so angepeilt hast, für realistisch? Weil wenn ich mir überlege, wie offen die Menschen dafür waren zu hören, dass die Erde doch nicht flach ist, da könnte man ja auch erstmal alle bewusst, also die das Bewusstsein dann irgendwie erkennen als die Grundlage von allem, vielleicht erstmal in die Spinnen doch Ecke stellen. Glaubst du, da sind wir in 10, 20 Jahren schon so weit?
Also das Erste, was ich sagen muss, ich persönlich bin ja schon mal froh, dass es die Scheiterhaufen nicht mehr gibt.
Ja? Hilft sonst enorm bei deiner Arbeit.
Genau, weil sonst weiß ich auch nicht, ob ich jetzt hier in so einem Interview so darüber sprechen würde. Ja? Das Erste, also die Scheiterhaufen gibt es nicht mehr. Es gibt immer noch, ich sag mal, Reputationsverlust. Und gerade wenn ich aus der Wirtschaft kommend und als Unternehmensberater und Coach halt mit so einem Thema rausgehe, dann weiß ich natürlich auch, dass das vielleicht manche ein bisschen irritieren wird. Das heißt, der moderne Scheiterhaufen ist der soziale Shitstorm. kann also immer noch passieren. Aber zu deiner Frage zurückkommt, diese Zeit ist natürlich, oder dieser Zeitraum ist natürlich ambitioniert.
Aber die Prozesse sind auch schneller geworden.
Aber diese Prozesse sind schneller geworden. Ich meine, guck dir an, was da jetzt gerade draußen mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema, Fridays for Future, das war vor einem Jahr, war das Wahnsinn. Überhaupt noch nicht. Ja? Das heißt, ich glaube, wir haben mittlerweile in der Gesellschaft eine Reife, wo man sich für solche Themen auch interessiert. Ja. Und durch soziale Medien und durch diese ganzen Geschichten kann das ganz, ganz stark hochkochen. Ja. Ne? Das heißt, das kann durchaus noch länger dauern. Es kann aber auch dann mal ganz, ganz schnell gehen.
Ja.
Ich erkläre das immer wie so eine Art Kochrezept. Ja? Ich glaube, wir haben alle Bestandteile, wir haben alle Rezepte. Wir haben alle Zutaten, wollte ich sagen. Aber wir haben es noch nicht in den Topf geschmissen und noch nicht zusammengerührt. Ja?
Ja.
Und sobald das mal ein bisschen klarer wird, dass wir an sich alle kleinen Zutaten schon haben, alle Puzzlebausteine schon haben und das Puzzle jetzt nur noch zusammenbauen müssen und dann kommunizieren müssen, ich glaube, dann kann das relativ schnell gehen.
Mhm. Lässt sich denn schon aus dieser Überzeugung raus skizzieren, wie dann zum Beispiel, wie geht man mit dem bunten Kästchen der UN dann um? Wird dann ein buntes Bild raus, weil es überhaupt nicht mehr einzelne Probleme sind, sondern weil vielleicht jedes dieser Probleme einen Teil wieder im anderen Problem hat und es wird ja dann ein plötzlich anderes Bild, ne?
Ja,
um nochmal der Marketingabteilung der UN nochmal in die Arbeit zu
kriegen. Dass
die
schon mal wissen, was sie vorbereiten müssen.
Genau.
Also, Achtung, liebe Marketingabteilung der UN, bitte macht jetzt Folgendes, bereitet euch schon mal seelisch-moralisch darauf vor, dass man vielleicht die Abhängigkeiten zwischen den Kästchen auch zeigen muss.
Ja.
Und dass die Grenzen zwischen den Kästchen auch anfangen zu verschwimmen.
Ja.
Ja, also ich denke schon, dass das massive Einflüsse haben wird. Ich glaube auch nicht, dass wir alle Probleme zugleich mit der gleichen Geschwindigkeit lösen können. Aber ich glaube, dass wenn man erkennt, dass es mit einer, Sie sagen mal, das ist so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, kennt man ja den Ausdruck. Ne?
Ja.
Hier würde ich jetzt sagen, wir erschlagen 17 UN Sustainable Development Goals mit einem Ansatz.
Ja.
Ja?
Ja.
Ist jetzt ein bisschen heroisch formuliert, weiß ich, ein bisschen provokativ. Aber das Denken ist eigentlich das Gleiche. Das heißt, wenn wir jetzt, anstatt zu versuchen, dass wir an einem einzelnen Goal, an einem einzelnen Ziel irgendwie rumdoktern und das irgendwie versuchen zu erreichen, und dabei womöglich noch die anderen Ziele aus den Augen verlieren, könnte man ja auch mal das Pferd von der anderen Seite aufzäumen und man könnte mal sagen, okay, wenn wir verstehen, dass so eine Weiterentwicklung des Bewusstseins wirklich zielführend sein kann, warum treiben wir das nicht parallel auch noch voran? Ja? Ich will ja jetzt überhaupt nichts dagegen sagen, dass wir anfangen, den Plastikmüll aus dem Wasser rauszufischen und dass wir anfangen oder aufhören, die Wälder abzuholzen und sowas. Das ist alles richtig. Ja. Also ich will überhaupt nichts an den bestehenden Maßnahmen irgendwie verändern. Die sind bestimmt alle schon mal in die richtige Richtung zeigend. Ja. Aber ich glaube, wenn man
noch ergänzt,
diese Maßnahme noch ergänzt, deswegen habe ich damals diese 18. Box vorgeschlagen, dann kann man diese anderen 17 Ziele vielleicht ein bisschen leichter erreichen.
Ja, ja.
Und das ist so ein bisschen meine Intention.
Ja, du hast gerade den Plastikmüll in den Meeren erwähnt. Mhm. Ich finde, es gibt hier auf der Buchmesse unten im Innenhof einen total interessanten Stand. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Da kannst du, ich meine, es ist WWF, ich würde meine Hand nicht für ins Feuer legen, du kannst einmal durch so einen Tunnel durchgehen. Da wurde ein Meer nachgebaut, in dem Plastikmüll schwimmt. Ne? Also dann hast du mal so die Optik. Und das verfolgt ja ganz offensichtlich die Idee, man muss es spüren, man muss es selbst mal gesehen haben, um es zu verstehen, ne, worüber ständig geredet wird.
Ja.
Den Ansatz, den du jetzt eben geschildert hast, du sagst ganz oft, Verstehen und Wissenschaft klingt sehr nach Kopf. Ist es was, was auch gefühlt werden muss, oder ist es was für dich, was tatsächlich in einem Schulbuch stehen kann dann?
Also ich glaube letztlich ist es Naturwissenschaft, die auch in einem Schulbuch stehen kann.
Ja.
Ja. Aber diese Geschichte zwischen Kopf und Herz oder gefühlt ist ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei.
Mhm.
Ich glaube, viele Menschen fühlen das heute schon. Viele Menschen spüren, dass hier irgendwas im Moment ziemlich in die falsche Richtung läuft.
Ja.
Weil sonst würden gerade die junge Generation, sie würde sich jetzt nicht jeden Freitag freinehmen.
Ja.
Vielleicht würden sie sich trotzdem Freitag freinehmen, weiß ich nicht.
Aber aus anderen Gründen.
Aber zumindest haben sie jetzt einen guten Grund, freitags auf die Straße zu gehen. Ja?
Ja.
Also ich glaube, diese innere Notwendigkeit wird schon durchaus gespürt. Das Problem ist also nicht, dass wir es nicht spüren. Wir wissen es eigentlich alle. Das Problem ist, dass wir in einen inneren Konflikt kommen.
Ja.
Ja? Weil auf der einen Seite spüren wir, dass wir an sich so nicht weitermachen können. Auf der anderen Seite so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne?
Ja, ja.
Und dieser Aspekt, also das, was uns eigentlich innerlich noch davon abhält, ist eher so eine rationale Geschichte. Das sind Ängste, die wir haben.
Ja.
Ja? Und eine Überlegung, ja, aber ich kann ja jetzt hier nicht zurückstufen mit meinem, was weiß ich, mit meinem Bankkonto, warum soll ich denn jetzt die Hälfte abgeben oder sowas, ist ja ganz egal. Aber es sind rationale Aspekte, die uns teilweise davon abhalten, weil wir glauben, wir könnten nicht alles verändern, ja? Aber dass wir können verändern.
Ja.
Und deswegen ist es so, dass für mich diese Erkenntnis und diese Erfahrung, also das, was ich spüre als Erfahrung, das, was sich in meinem Kopf abspielt, diese Erkenntnis, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das Hand in Hand geht.
Ja.
Gerade für Leute, die so wie ich aus der Wirtschaft kommen und Unternehmen leiten und so weiter, die verspüren natürlich eine enorme Verantwortung.
Ja.
Und die sind aber auch sehr, sehr stark verkopft. Also muss ich den Leuten, die sehr, sehr stark verkopft sind, eine Brücke bauen, dass sie sich erstmal an ihre Gefühle überhaupt erstmal andocken können. Ich habe das irgendwann mal gesagt, das ist so eine Art Türsteherfunktion.
Ja.
Ja? Also diese Ratio verhindert teilweise, dass wir unseren Gefühlen auch folgen, weil wir so einen innerlichen Konflikt haben. Und ich glaube, wir können der Ratio helfen, auch diese innerlichen Emotionen wieder zuzulassen, wenn wir der Ratio erklären, hey, die Welt funktioniert ein bisschen anders.
Ja.
Wir sind wirklich in der Tat mehr miteinander verbunden, als du das vielleicht glaubst. Und damit machen wir eine Tür auf.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass das Zusammenspiel zwischen Erfahrung und Erkenntnis eigentlich die beste Lösung ist. Ich sage manchmal, das ist wie ein Gin Tonic. Ja? Also du mixt dir einen Drink und manche Leute mögen halt ein bisschen mehr Gin in ihrem Gin Tonic, manche mögen ein bisschen mehr Tonic. Manche trinken Tonic Water auch nur ohne Gin. Ja? Also das heißt, es geht einfach darum, jeder muss für sich selber wissen, wie mag ich meinen Gin Tonic am liebsten.
Ja.
Brauche ich ein bisschen Erkenntnis? Brauche ich ein bisschen Erfahrung? In welchem Mischungsverhältnis muss ich das haben?
Ja.
Was schütte ich zuerst ins Glas? Erst die Erfahrung, dann die Erkenntnis oder umgekehrt?
Ja.
Und so, glaube ich, ist jeder Mensch unterschiedlich.
Ja.
Und ich glaube, wenn jeder Mensch sein eigenes Gin Tonic Rezept rausfindet, wie viel Erfahrung brauche ich, wie viel Erkenntnis brauche ich, super. Und dann kommt letztlich ein sehr, sehr geschmackvoller Drink dabei raus.
Und vielleicht kommt auch was raus, was einfach dann dazugehört. So wie 1 und 1, 2 ist und Gelb und Blau-Grün ergibt, ist dann irgendwann ganz klar, die Grundlage von allem ist Bewusstsein.
Genau. Und stell dir das mal vor, wenn das passieren würde.
Ja.
Weißt du, also ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt 48 Jahre alt.
Mhm.
Keine Ahnung, also wenn es irgendwie im Jahr 2050 oder sowas, da komme ich dann an die 80.
Mhm.
Ja? Ich würde das gerne noch sehen.
Mhm.
Also ich würde gerne noch erleben, dass da Kinder in der Schule auf dem Lehrplan oder überhaupt grundsätzlich beigebracht bekommen, wie das funktioniert.
Mhm.
Ich hatte früher Sachkundeunterricht in der Grundschule. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, das war so Naturwissenschaften. Und einfach, wenn man den Kindern erklärt, wie die Welt funktioniert, und man erklärt es über Bewusstsein. Ich will ja noch gar nicht sagen, dass es wirklich richtig ist, aber die Wissenschaft scheint darauf hinzudeuten. Und das finde ich toll.
Ich würde sagen, dann treffen wir uns mal spätestens 2050 wieder und reden nochmal über das Thema, oder?
Genau, da muss ich mir meine dritten Zähne gut festkleben.
Genau, ich mache aber schon mal eine Notiz im Kalender, dann sehen wir uns wieder, wenn das ganz klar ist, in jeder Schule akzeptiert ist, Grundlage von allem.
Genau.
Das Poster der UN dann wahrscheinlich anders aussieht, hoffentlich.
Das wäre schön. Vielleicht ist das dann entweder alles eine bunte Masse, ja? Oder es ist halt, hat sich halt einfach nur aufgelöst.
Ja, vielleicht braucht es gar kein großes Poster mehr.
Wir machen dann alles einen Haken dran. Das wäre auch irgendwie cool. Wir machen dann alle Dinge einen Haken.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da tut. Und danke dir für das ganz spannende Gespräch.
Ich danke dir herzlich. Danke.